Herzlich willkommen bei Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein Name ist Carina Xandner. Herzlich willkommen zu Persönlichkeiten aus Oberösterreich ungefiltert, dem Podcast, in dem wir Menschen und ihre Geschichten aus einer neuen Perspektive betrachten. Heute richten wir das Spotlight auf einen jungen Mann, der sich mit Herz, Verstand und einer guten Portion Empathie einen Namen machen möchte. In einer Branche, in der es oft nur ums Gewinnen oder Verlieren geht. Thomas Lenklacher ist Rechtsanwaltsanwärter und Mediator. Eine Kombination, die man nicht jeden Tag sieht. Während viele Anwälte von der Konfrontation leben, sucht Thomas Lenklacher nach Lösungen. Sein Ziel ist es, Konflikte entschärfen, bevor sie eskalieren, und Brücken bauen, wo andere Mauern errichten. Doch warum hat er sich entschieden, Anwalt zu werden? Was treibt ihn an, in einer Welt und Zeit voller Konflikte auch die Rolle des Mediators zu übernehmen? Und wie sieht seine Vision für die Zukunft der Rechtswelt aus? Freuen Sie sich auf spannende Einblicke, ehrliche Gedanken und die Geschichten eines jungen Mannes, der noch viel vorhat. Thomas Lenklacher, authentisch, inspirierend und ungefiltert. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung und danke für die Laudatio.
Thomas, gehen wir gleich aufs Du über.
Ja, gerne, danke.
Perfekt, danke dir. Jetzt sag einmal, was hat dich dazu motiviert, den Weg des Anwalts einzuschlagen?
Ja, das fängt eigentlich beim Studium an. Ich habe grundsätzlich das Jurastudium begonnen für den Anwaltsberuf. Bin dann hin und wieder ein bisschen abgedriftet, wie man so schön sagt. Hab ja viele verschiedene Berufssparten durchprobiert. Ein bisschen bin dann beim Tennistrainer hängen geblieben, wo ich mehr oder weniger das Studium finanziert habe. Und da war dann die Überlegung, bleibe ich denn am Tennisplatz oder gehe weiter? Und das hat dann mein Sohn dann ein bisschen abgenommen, die Entscheidung, weil irgendwo natürlich hat man schon das Gespür dafür, dass man sagt, mehr Sicherheit für ein Familienleben bietet der Rechtsanwaltsberuf, genau. Und so habe ich mich dann für das entschieden.
Kommst du aus einer Familie von Anwälten oder ist das komplett Neuland?
Das ist komplettes Neuland, ja.
Du hast gerade deinen Sohn erwähnt, jetzt muss ich gleich nachfragen, wie alt ist der?
Ja, der Valentin, der ist 2 Jahre, ja.
Okay.
Also wie sie dir angekündigt hat, da war ich mit dem Studium fertig und dann gerade im Gerichtsjahr, also das habe ich schon gemacht, habe dann nebenbei eben die Trainerstunden und so weiter abgedient und abgeleistet und da war dann eben die Überlegung nach diesen 7 Monaten, sind es glaube ich, wie geht's weiter, ja, und da ist irgendwann dann zum Ende hin, hat sich dann der Valentin angekündigt, genau.
Warum hast du dich zusätzlich zur Ausbildung als Mediator entschieden? Und wann hat die überhaupt noch Platz gehabt?
Ja, das ist alles ein bisschen miteinander einhergegangen. Gerade im Studium, da gibt's oft so Wahlfächer, die man belegen kann. Und ich habe in Wien studiert und habe dann hin und wieder das Gefühl gehabt, ich hätte gern wieder sowas wie eine Stunde Zeichnen in der Schule, wo man einfach ein bisschen entspannen kann. Und dann ist die Mediation genau recht gewesen. Also das ist, wenn man sich jetzt das Universitätsleben so vorstellt, da ist normalerweise eine Sesselriege, die zum Hörsaal nach vorne geht oder doch sie nach vorne reiht. Und das ändert sich eigentlich grundsätzlich bei Wahlfächern oder nicht, ändert sich das eigentlich nicht. Also das ist immer so, es gibt jemanden, der vorne steht und spricht und der Zuschauerraum hört zu, ganz gespannt und sagt dann hin und wieder was. Aber grundsätzlich habe ich das anders nicht gekannt, ja, zumindest von der Uni nicht. Und plötzlich bin ich in eine Mediation durch Zufall reinkommen und da war das dann ganz anders. Da war das dann ein Sesselkreis und es ist wirklich jeder, waren total gute Vortragende immer und man hat eben das Gefühl, glaube ich, bei der Mediation, dass man selbst die Verantwortung trägt für sein Handeln, nicht jemand anderer. Also das heißt, auch beim Erlernen in den Vorträgen ist es so, dass man das Gefühl hat, man erarbeitet sich den Lernstoff selbst. Genau, die schaffen das gut, die Vortragenden.
Thomas, welche Eigenschaften machen einen guten Anwalt in deinen Augen aus?
Ich glaube, den Blick aufs Wesentliche sollte ein guter Anwalt nie verlieren. Und ja, eine gute Grundlage, glaube ich, für das Vorgehen schaffen, damit sich der Mandant auskennt, worum es überhaupt geht. Ich glaube, hin und wieder kommen Mandanten und die sagen, sie waren bei wem anderen zuvor und sie haben das Gefühl, sie wissen nicht, was jetzt überhaupt los ist. Und eben dieser Grundstock, der da nicht erklärt wurde oder der nicht geschaffen wurde, der fehlt dann. Und dann verirrt man sie meistens im Prozessweg, ja, glaube ich.
Viele Menschen stellen sich ja den Anwaltsberuf als sehr kämpferisch vor. Wie passt das zu deiner Rolle als Mediator zusätzlich?
Ja, nein, das ist interessant. Das ist mir auch schon einmal vorgeworfen worden, dass ich zu ruhig sein werde für einen richtigen Scheidungsanwalt, weil der muss ja dann den anderen quasi wie ein Racheengel über den hinwegfegen. Und dann stellt sich bei mir natürlich schon die Frage, ja, das kann ich mit mir selber ja gar nicht wirklich vereinbaren. Also ich stehe natürlich ein für die Mandanten und ich bin relativ konsequent. Ich lasse mich schwer abbringen vom Weg. Nur jetzt für Mandanten einen Racheengel spielen, das sehe ich eigentlich nicht als meine Aufgabe, genau. Und das heißt aber, glaube ich dann auch, dass man sich vielleicht den falschen Anwalt gesucht hat. Das heißt, man hat ja die Chance im Erstgespräch, dass man sich ein bisschen mit dem Anwalt auseinandersetzt, den man sucht. Und dann bin ich vielleicht nicht der richtige Anwalt für jemanden, der einen Racheengel sucht. Aber wenn ich für Zukunft funktionierende Lösungen mir arbeiten mag, dann ist der Racheengel vielleicht eh immer der Falsche. Aber das nur zu dem. Ich glaube, oft wird die Emotion, in der man steckt, wird dann oft zu einem kleinen Manko. Aber das kann man dann oft durch einen Lösungsansatz, der vielleicht weniger Rache ist, sondern mehr konstruktive Lösungszusammenarbeit, kann man das dann schnell wieder ein bisschen in die Gerade führen, ja.
Was fasziniert dich am meisten an der Arbeit in einer Anwaltskanzlei?
Die Faszination der Arbeit in der Kanzlei, ja, da ist, glaube ich, die Hoffnung ein großer Punkt, der die Faszination ausmacht, weil es ist ja doch so, auch wenn wir jetzt, ich war zuvor in einer Wirtschaftsrechtskanzlei und jetzt bin ich in einer kleineren Boutique-Kanzlei, die sich ausschließlich mit Familien- und Erbrecht befasst. Und da habe ich schon das Gefühl, auch wenn ich mit konzipienten Kollegen mit zusammenspreche, die Faszination ist wirklich die, dass man sagt, jeder, der anfängt in der Kanzlei, der hat die Hoffnung, irgendwann etwas zu erreichen. Und für das nimmt man halt viele Stunden in Kauf. Ich sage mal jetzt, das muss ja wirklich jeder wollen. Ja, es gibt ja genug andere Anbieter, die genauso juristische Mitarbeiter irgendwo akquirieren könnten, möchten und tun. Und es gibt Kanzleien, die das auch schaffen, ja. Aber das Gefälle ist schon ein relativ großes, jetzt nicht nur beim Gehalt, sondern auch bei den Arbeitsstunden, bei den Stresslevel von den Mitarbeitern. Drum, ja. Ich glaube, die Faszination ist wirklich die Hoffnung, die man in den Arbeitgeber setzt. Auf eine Ausbildung, auf eine Weiterbildung und dann schlussendlich auf eine Zukunft als Rechtsanwalt.
Du hast jetzt gerade die Zukunft als Rechtsanwalt genannt. Du bist ja jetzt noch Rechtsanwaltsanwärter. Wie lange dauert das noch? Und was mich auch besonders interessieren würde, was darf man eigentlich als Rechtsanwaltsanwärter schon alles machen?
Da gibt's so Abstufungen beim Rechtsanwaltsanwärter. Also grundsätzlich die Ausbildung dauert 5 Jahre, glaube ich, so um den Dreh mit einer Prüfung. Dann ist man eintragungsfähig. Was da gibt, ist, es gibt eine gewisse Zeitspanne ganz am Anfang, da darf man nur kleinere Beträge, mehr nur kleinere Geldbeträge verhandeln. Ich glaube, das ist bis 5.000 Euro. Ich hoffe, nagel mich da jetzt nicht fest. Ich glaube, es sind 5.000 Euro. Und dann, ab einer gewissen Zeitspanne, das heißt, da braucht man keine Prüfung oder irgendwas ablegen, sondern es ist nur ein Zeitablauf, da wird es eine unbegrenzte Möglichkeit zu vertreten. Genau. Das heißt, mit der Einwilligung vom Rechtsanwalt, ja, hat man dann die Möglichkeit, und die hat man durch die Legitimationsurkunde, nennt sie das, hat man die Möglichkeit, alles zu vertreten. Also von Millionenbeträgen bis zu allen möglichen Gegenständen, ja. Das heißt, überall, wo es einen Anwaltszwang gibt, ist auch die Möglichkeit, dass man vertritt.
Was hast du während deines Jurastudiums gelernt, das dich auch im Leben außerhalb deines Berufs weitergebracht hat? Außer jetzt die Mediation.
Ich habe, glaube ich, wenn man es auf einen ganz einfachen Nenner runterbrechen darf, jetzt habe ich, glaube ich, einen Denkansatz gewonnen durchs Studium, und der geht, dass man von 1, 2, 3, 4 bis 10 hochdenkt und nicht mit 9 anfängt und dann auf 10 raufgeht, sondern man denkt sich die, oder man bricht sie alle möglichen Problemstellungen einfach einmal aufs Erste rund, auch in einem Gespräch. Eine Definition ist einmal das Erste, was irgendwo ansteht, wo man sagt, was heißt das überhaupt, und dann trifft es dazu und so geht es dann rauf. Also ich glaube, die Denkrichtung von vorne nach hinten, die habe ich da gelernt, ja.
Was war denn dein erster Fall?
Mein erster Fall war eine Räumungsklage.
Wie ist dir da gegangen?
Ja, war ganz was anderes, wie was ich jetzt mache. Also ich denke, ja. Ich habe es sehr interessant gefunden, es war total spannend. Und ich hab bemerkt, wie unterschiedlich das Dasein ist, wenn man sagt, vom Studium zum zu der Gerichtspraxis und dann zum Rechtsanwaltsanwärter. Das sind ja drei Stationen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, ja. Und das ist mir da ganz, ganz stark bewusst worden, ja.
Gibt es einen Fall, der dich persönlich extrem berührt hat?
Ja, es sind immer wieder Fälle, wo ich schon kurz innehalte und mir dann denke, okay, wie schaffe ich das jetzt, dass ich diese Anfangsemotionen ein bisschen zügle? Ich denke mir, das ist ein guter Zugang auch, der wiederum ein bisschen vom Mediationsverfahren herkommt, wo man einfach schaut, okay, es berührt mich was, wie schaffen wir es, dass wir mit dem arbeiten? Und in den meisten Fällen passt es dann gut. Aber gerade Absorge- oder Kontaktrechtsverfahren, wo ich zum Beispiel gegenüber einer Mutter sitze, die auf jeden Fall verhindern möchte, dass der Vater Kontakt hat mit dem Kind, das ist natürlich schon, also da wird es dann schwierig, dass man da seine Emotionen ganz in Zaum hält. Aber natürlich, es gibt rechtliche Grundlagen und an die kann man sich dann wieder anhalten. Also das macht es dann wieder einfacher.
Was möchtest du in der Rechtswelt verändern oder verbessern?
Ja, was man verbessern kann, das ist oft für einen Rechtsanwalt oder einen Anwärter jetzt gefühlt einfacher zu sehen. Nur man lebt in diesem System, wo vielleicht ein bisschen man betriebsblind wird, ja. Also ich glaube, es wäre vielleicht gut, wenn man ein bisschen in die Gesellschaft reinhört und da vielleicht versucht, diesen Input, der vielleicht ein bisschen verloren geht in den Gremien von den hochgelehrten juristischen Elite, dass man da vielleicht mehr Information auch die reinbringt, die vielleicht verloren gegangen ist zuvor, ja.
Welcher Bereich des Rechts fasziniert dich am meisten?
Also ich arbeite ja mit im Familienrecht und im Erbrecht, und ich würde sagen, diese zwei Bereiche sind mehr oder weniger die Bereiche, die mir am meisten interessieren, ja.
Kennst du ein Vorurteil über Anwälte, das du gerne aus der Welt schaffen würdest? Oder gibt's das überhaupt?
Das viel verdienen.
Nein, aber Spaß. Besser als Tennislehrer wahrscheinlich, oder?
Ja, das kommt drauf an. Also, da hat es schon Hochphasen gegeben, ja.
Thomas, hast du einen Mentor?
Ein Mentor? Ja, ich glaube, mein Ausbildungsanwalt würde ich als ein Mentor jetzt im Arbeitsbereich betiteln, und ich denke, von jedem jungen Burschen oder Mann ist irgendwie der Vater natürlich auch ein großer Mentor.
Was war der wertvollste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast? Entweder von deinem Mentor oder von deinem Vater?
Ja.
Da gibt es ja was, ich merke.
Da gibt's wahrscheinlich ganz viele Inputs. Die Frage ist, ob sie immer dann diesen fruchtbaren Boden gefunden haben. Ich glaube, was ein sehr wertvoller Tipp war, den ich einmal bekommen habe, war, dass man sich auf eine Sache fokussiert und nicht mehrere Dinge gleichzeitig immer probiert, sondern eine Sache durchzieht, genau.
Was erachtest du als das Schwierigste an der Arbeit eines Mediators?
An der Arbeit von einem Mediator ist, glaube ich, das Schwierigste, dass man diese Balance findet zwischen Übersetzung und Schiedsrichter, wo man einfach irgendwo das Umfeld schafft, dass die Personen, die Mediation in Anspruch nehmen, dass die Möglichkeit haben, alles zu sagen und auch so wahrgenommen zu werden, in dem, wie sie sich das vorstellen. Also diese Übersetzungsarbeit ist eine Sache. Und dann natürlich passiert es immer wieder, dass es ein bisschen aus dem Ruder läuft oder dass die Gefühle derart überhand nehmen, dass es ganz schwierig wird, dass für jemand anderen verständlich sind, ja. Und da ist diese Schiedsrichterfunktion eine ganz wichtige und eine ganz entscheidende, dass man diesen Rahmen schafft, dass alle gehört werden, ja, und dass jeder zu Wort kommen darf.
Thomas, du hast vorhin erwähnt, du hast einen 2-jährigen Sohn und als Anwalt oder Anwaltsanwärter muss man ja ganz schön viel arbeiten. Also du sitzt wahrscheinlich sehr, sehr viele Stunden im Büro. Wie schaffst du das, da eine Balance entsteht? Kannst du das überhaupt?
Ich versuch's, ja. Also wir haben da eigentlich jetzt für innerfamiliär haben wir so ein bisschen den Versuch gestartet, dass wir halt dann am Wochenende ganz besonders viel Zeit miteinander verbringen. Oder ich versuche halt am Wochenende mir oder den Samstag und den Sonntag jedenfalls freizuschaufeln. Teilweise habe ich am Freitag auch die Möglichkeit, mir freizunehmen. Ja, also ich hab, glaube ich, sehr gute Möglichkeiten, das irgendwie wahrzunehmen. Die Vaterrolle wahrzunehmen natürlich. Nur, ja, man weiß das immer nicht so wirklich genau, ob das jetzt tatsächlich besser oder ob schlechter ist oder wie auch immer. Ich glaube, die Zeit, die ich zur Verfügung habe, die nutze ich dann ganz, ganz, ganz intensiv und das macht mir irrsinnig viel Spaß. Und wenn ich aber mir vorstelle, jetzt in Zukunft vielleicht im Arbeitsleben weniger präsent zu sein, ja, dann wird sich auf lange Sicht wahrscheinlich das ja auch negativ auswirken. Also das ist so ein bisschen ein Balanceakt wiederum, wo ich einfach für mich selber die Entscheidung getroffen habe, dass ich das ganz intensiv nutze, wenn ich die Chance habe, aber natürlich auch den Beruf als solches, als sehr wichtigen Eckpfeiler auch ansehe, genau.
Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Hoffentlich als Rechtsanwalt, als Eingetragener beim Verhandeln von Familien- und Erbrechtsangelegenheiten.
Thomas, was bedeutet Glück für dich?
Ja, da bin ich immer auf der Suche. Aber ich glaube, Zeit mit der Familie, Zufriedenheit ist, glaube ich, ein großes Thema. Und Zufriedenheit ist ja auch oft einfach eine Balance zu finden. Ja, also Zufriedenheit ist Glück für mich.
Was hat dich in deiner Kindheit am meisten geprägt?
Ich glaube, dieses Urvertrauen, dass alles möglich ist, ja, das hat mir am meisten geprägt und das ist nach wie vor, habe ich das Gefühl, dass man mit Einsatz, mit dem Willen, das zu machen, dass man eigentlich alles schaffen kann.
Wenn du nur 3 Worte hättest, um dich zu beschreiben, welche wären das?
Da muss ich jetzt ein bisschen nachdenken, tut mir leid. Das ist ganz schwer. Wenn ich es auf 3 Worte beschränken muss, dann würde es sein kommunikativ, offen und ehrgeizig.
Wofür bist du in deinem Alltag dankbarsten?
Für meine Familie natürlich.
Gibt es ein Zitat oder eine Lebensweisheit, nach der du lebst?
Ja, das ist von Hermann Hesse, Siddhartha. Denken, warten, fasten.
Jetzt wollte ich dich noch fragen, welches Buch dich nachhaltigsten beeindruckt hat? Wahrscheinlich eben dieses oder gibt's da noch ein anderes?
Das war, also ich habe das Gefühl, das ist ein ganz ein schönes Werk, aber wirklich nachhaltigsten beeinflusst hat mich von Ram Dass, Schrot für die Mühlen. Grist for the Mill heißt das auf Englisch. Das ist ein wunderbares Buch. Der Ram Dass, das ist so ein Autor, der ein bisschen strittig ist, glaube ich, aber eigentlich ein ganz positiver Charakter. Und das hat mich wirklich am nachhaltigsten, glaube ich, beeinflusst, ja.
Wenn du einen Tag lang jede beliebige Person sein könntest, wer wärst du und warum?
Ich glaube, ich würde gerne mich selbst nochmal auswählen. Also es klingt wahrscheinlich jetzt bescheuert, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, in welchen Schuhen ich stecken möchte. Da gibt's ja die Anekdote da von dem Indianer, der nicht in den Sandalen von einem anderen stecken möchte. Und bei mir ist das genau gleich. Also ich möchte wirklich mit überhaupt niemandem tauschen.
Das klingt nicht bescheuert, das klingt sehr, sehr schön und stimmig. Gibt es eine Entscheidung, die du rückblickend anders treffen würdest?
Ja, also wahrscheinlich einige. Schlussendlich ist es immer mit der Vergangenheitsbewältigung schwierig, wenn man dann sagt, man verändert da ein Thema. Das hat dann vielleicht so nachhaltige Folgen, dass man dann nicht mehr an denselben Platz steht und dann wäre es auch wieder nicht richtig. Also ich glaube, das passt alles so.
Was ist deine größte Stärke?
Die größte Stärke ist, glaube ich, dass ich vielleicht die Ruhe bewahren kann, wenn es schwierig wird.
Deine größte Schwäche?
Dass ich vielleicht zu ruhig bin.
Naja, ruhig kommst man nicht vor. Thomas, was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt erreichen?
Ja, ich würde wirklich sehr gern Rechtsanwalt sein. Also das ist ein großes Ziel von mir. Und das ist jetzt einmal so die primäre Herausforderung, glaube ich. Das würde ich gerne erreichen, ja.
Komm nun zu meiner letzten Frage. Wenn du eine Botschaft an die Welt senden könntest, welche wäre das?
Alles Gute.
Kurz und knapp. Thomas Lenklacher, vielen, vielen Dank für den Besuch. Danke fürs Kommen.
Danke für das Gespräch.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.